Auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte da ganz herzlich grüßen, wo man mich jetzt hört, ob das hier im Gemeindesaal ist oder wo auch immer zugeschaltet wurde. Ich bekam dieser Tage eine E-Mail von einer Gemeinde, die hatte dann auch nachgefragt, ob sie neu stuhlen müssen, wie lange das noch geht. Und es ist in der Tat so, dass eigentlich heute der vorletzte Abend ist, wenngleich mich ein lieber Bruder aufmerksam gemacht hat, dass ich auf den Notizen schon den 11. Dezember erwähnt habe. Das ist aus Versehen passiert, das wollte ich nicht. Ich wollte euch nicht irgendwie orientierungslos machen. Da bin ich irgendwie eine Zeile zu weit gerutscht in den ganzen Kopien. Heute wäre der 4., aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich möchte, wie alle anderen Abende auch, zunächst einmal mit dem Wochenspruch beginnen. Der Wochenspruch für diese Woche ist ja nicht in der vollen Länge abgedruckt, wie wir das eigentlich immer wieder kennen. Ich werde aber trotzdem heute nur diese Kürze nehmen der Variante, weil wir noch viel vor uns haben. Ihr seht schon, ich habe 4 Seiten Notizen da liegen. Wir werden also heute noch in das Wort kommen. Der Wochenspruch dieser Woche war: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das Wort siehe hat in der Schrift immer eine ganz besondere Bedeutung. Das heißt eigentlich so Attention. Also da schau noch mal genau drüber. Das ist so ein Ruf der Aufmerksamkeit. Vielleicht so wie die Mutter dem Kind sagt, sieh da ist es, oder der Vater in der Werkstatt, da liegt doch der Hammer. Also siehe, schau da noch mal ganz genau hin. Und das wird hier uns heute zugerufen. Das Interessante ist, siehe, dein König kommt zu dir. Jetzt müssen wir mal ins Grübeln kommen. Sagt das Zacharja oder sagt das Gott? Das sagt Gott. Gott legt dem Zacharja das Wort im Mund und dann sagt Zacharja jetzt, siehe dein König. Das kann Zacharja gar nicht aus eigener Kraft. Aber unter Leitung des Heiligen Geistes ruft er uns das zu, siehe dein König kommt zu dir. Gott ruft uns also selber durch den Propheten Mund zu, juble, jauchze. Oder auch, wie es heißt, freue dich, sei fröhlich. Also wir sollen uns da mal konzentrieren drauf, jetzt freut euch doch endlich. Denn siehe, ich komme, um bei dir zu wohnen. Das ist doch eine gewaltige Aussage. Und was hier steht, dein König. Ich kann das ja nun sagen, wir haben einige Jahre in einem anderen Land gelebt. Und wenn man auf einem anderen Kontinent ist und es kommt auf einmal ein Repräsentant des eigenen Staates, des eigenen Landes, das ist schon was anderes, als wenn irgendein Minister kommt. Aber hier ist es ja viel mehr. Dein König kommt zu dir. Dein König, längst bekannt, wir kennen unseren König. Wir sind längst mit ihm vertraut und wir erwarten ihn auch. Er ist auch längst angekündigt. Und weil Gott mit und durch den König kommt, kommt auch jetzt die Zeit des Jubelns. Wer ist er? Ein Gerechter. Kein Korrupter, wie ihn die Welt kennt, sondern ein Gerechter. Ein gerechter Vergelter aller Ungerechtigkeit. Das ist ja auch so schön, dass wir, wenn wir in dieser Welt betrogen werden, wissen dürfen, dass einer gerecht sprechen wird. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber dass dann jemand für uns rechten wird, das ist ganz wichtig. Also da kommt der eine, der heilschaffende Gerechtigkeit kommt. Das ist was ganz Gewaltiges. Und jetzt wird es noch spannender. Gerecht kennen wir alle. Ein Helfer kommt. Ein Helfer. Wenn wir das im Hebräischen richtig verstehen, dann ist es einer, der Hilfe erfahren hat, wodurch er anderen wirklich helfen kann. Also ein Beispiel, angenommen, ihr seht mich als jungen Mann, Ich war auch schon mal jünger. Und da war ich so richtig kräftig, nicht so muskulös wie jetzt vorne am Bauch, sondern richtig kräftig durchtrainiert. Und ich wurde gerne gefragt beim Umzug, ob ich mal helfen kann. Gerne gefragt. Und mein Vater, der war ganz schlau, hat gesagt, Herbert, wenn du mal einen Umzug mitmachst oder so, trag am Anfang die schweren Sachen. Also das Klavier, die Waschmaschine, all diese schweren Sachen. Und am Ende, dann nimmst du den Schuhkarton. Weil am Ende hast du keine Kraft mehr. Und was hier ist jetzt, hier kommt ein Helfer, wenn wir das vom Hebräischen richtig verstehen, ein Helfer mit Erfahrung. Also da kommt nicht irgendjemand, ja, ich komme mal vorbei, um zu helfen. Sondern da kommt eine Fachkraft. Und das müssen wir auch richtig verstehen. Hier ist jemand, der weiß, wie man einen Elektroherd anschließt. Das ist nicht nur so ein Möbelpacker. Das ist ein Helfer, der richtig verstanden hat, worum es geht. Der in der Versuchungsgeschichte sich bewährt hat. Da kommt jemand, der uns der Hebräerbrief vorstellt, der als treuer hoher Priester kommt, der mit uns leiden kann, der versteht, was uns bewegt. Und das ist eigentlich hier das Entscheidende, wenn wir das lesen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir wissen, dass dieser Vers weitergeht, aber ich möchte ihn einfach wegen der Wichtigkeit des heutigen Abends an dieser Stelle beenden. Ich möchte jetzt mit uns beten. Herr, wir beugen uns vor dir und unserem Herzen. Wir freuen uns, dass du kommst, dass es gut ist, das haben wir verstanden. Aber wenn du kommst, dann siehst du auch das, was noch aufzuräumen ist. Das, was noch zur Seite zu schieben ist. Und das möchtest du jetzt tun an diesem Abend. Nimm all das, was uns stört, was hindert. Was deinen guten Heiligen Geist hindern möchte, in unsere Herzen zu sprechen und zu wirken. Wir möchten uns freuen, dass du kommst. Wir möchten jubeln. Wir möchten dir die Herzenstür aufreißen. Ziehe bei uns ein. Leite uns heute in deiner Weisheit durch den Abend. Schenk uns die Konzentration, dein Wort in der Weise zu verstehen, wie du es uns anvertraut hast. Und dann schenke auch, lieber himmlischer Vater, dass daraus Früchte wachsen, die dich verherrlichen. Amen. Heute Abend hatte ich gedacht, wir singen einmal das erste Lied aus dem Gesangbuch. Aber jetzt bitte keine Angst, wir singen also nicht von dem ersten bis zum letzten. Aber das erste singen wir, die ersten zwei und die letzten zwei Verse. Ja? Ach so, das ist Nummer 1. Ja, genau, Lied Nummer 1. Also wenn ihr jetzt das hebräische Büchlein hättet, wäre es ganz hinten, aber bei uns ist es ganz vorne. Also 1, Vers 1 und 2 und dann 8 und 9. 1, 2, 8, 9. Ja, liebe Geschwister, wir hatten ja letzte Woche schon über die Präexistenz Jesu Christi nachgedacht und haben klar gesagt, wenn er nicht vorher gelebt hätte, hätten wir auch mit der Trinität unser Problem. Das ist der erste Punkt. Und nach der Präexistenz kommt er jetzt zu uns in der Inkarnation, das heißt also im Fleische. Im Lateinischen ist Inkarne das eigentlich das Stichwort. Und daraus leitet man eben die Inkarnation, die Fleischwerdung Jesu Christi ab. Ich habe heute Abend bewusst viele Bibelverse mitgebracht. Und ich erwarte jetzt nicht, das wäre natürlich schön, wenn ihr eure eigene Bibel dabei hättet, dass ihr aber so schnell lesen könnt und nachlesen könnt. Deswegen findet ihr auch quasi nur immer das Wort Gottes da drauf, nicht keine eigene Kommentare oder Ergänzungen, die werde ich hier bringen. Ich möchte aber jetzt mal das Wort Gottes heute Abend wirklich so bewusst und ungefälscht auf uns wirken lassen. Ja, also nicht verwässert, sondern wirklich ganz konzentriert, aber dass wir konzentriert auch zuhören können. Ich beginne jetzt, um die Brücke zur letzten Woche zu schlagen, einmal mit bekannten Versen, die wir letzte Woche schon gelesen haben, aber die hier verkürzt sind. Und das habt ihr auf der Seite 1, die Nummern habt ihr ja auch. Und da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da sind wir jetzt mitten beim Thema. Das Wort ward Fleisch, am Anfang war das Wort und jetzt wird das Wort, was am Anfang war, Fleisch. Das heißt also, es nimmt Konturen an, es wird nicht nur gesprochen, es kleidet sich, so wie wir es kennen, in Leib, Seele und Geist, in einer Person. Und hier möchte ich dann gleich mit dem nächsten Vers beginnen aus Römer 1, die Verse 1 bis 3. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament sieht Jesus Existenz, sieht, dass er da ist. Und wenn wir die Schrift, und wenn ich Schrift sage, dann meine ich immer das Alte und Neue Testament als Schrift, also als eine Einheit. Ich unterscheide ungern, gerade in der Theologie ungern, zwischen Altes und Neues Testament. Und das Schöne ist, gerade wenn man sich mit der Schrift beschäftigt, dann braucht man auch keine Widersprüche zu fürchten. Weil die Schrift ist eine Einheit aus einem Geist, zwar über viele Jahre, über verschiedene Autoren der Propheten, aber es ist eine Einheit. Und in diesem Schrift ist Jesus Christus der Mittelpunkt. Von allen Seiten kommen wir auf ihn zurück, wie es auch ganz schwach ist in unserer Zeitrechnung. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen 2019, 2020, meinen wir eigentlich nach Christus, und würden wir das andere sagen, würden wir sagen vor Christus. Also in unserer Sprache ist es so üblich, dass wenn wir im Plusbereich sind, dann sagen wir nur die Zahl. Wenn wir im Minusbereich gehen, dann sagen wir Minus. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, es ist 3 Grad, dann ist es plus 3 Grad. Wenn ich aber sage, es ist minus 3 Grad, dann gehe ich im unteren Bereich. Und deswegen sagen wir nicht 2019, 2020 nach Christus. Aber das ist eigentlich, was wir tun. Und damit wäre Jesus und ist Jesus auch wieder der Mittelpunkt. Aber er ist nicht nur Mittelpunkt der Schrift, sondern er ist auch Mittelpunkt dadurch seiner Heilshandlung. Ich kann natürlich nicht anders als immer im Alten Testament beginnen, weil die Propheten schon von Jesus gezeugt haben. Das heißt, die Propheten haben nicht so wie wir die Zeit gelesen, wie er da war, sondern die Propheten haben nur geweissagt, dass er kommen wird. Und wir haben jetzt den Vorteil, wenn ich das so sagen darf, dass wir die Evangelien haben und wir jetzt nachlesen können, was hat er denn getan, als er da war. Das war den alttestamentlichen Propheten meistens verborgen. Sie sehen kleine Lichtpunkte in Jesaja 53 oder auch in dem Psalm, wo auch die Passionsgeschichte schon erwähnt wird. Sie sehen da etwas, aber längst nicht in der Deutlichkeit, wie wir das wahrnehmen können. Was wäre das Christentum ohne die Fleischwerdung Jesu Christi? Ich werde gegen Ende des Abends diese Frage nochmal stellen. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir dann einiges dazu sagen können. Was wäre das Christentum ohne die Fleischwerdung Jesu Christi? Die Fleischwerdung Jesu Christi ist quasi der Liebesbeweis Gottes an uns Heiden. Ich sage das mal so jetzt ganz klar und deutlich: Nach Verständnis der Schrift sind Heiden Menschen, die von Gott nichts wissen. Gott hat sich uns Heiden erstmal nicht offenbart. Über die Juden wurden die Heiden erreicht und die ersten, das waren Judenchristen, als dann die Mission begann, wo es dann auch Heidenchristen gab. Aber das ist der Liebesbeweis und das ist jetzt hier 1. Johannes 9, auch auf euren Notizen, 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Nochmal, darin besteht die Liebe Gottes, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist gewaltig. Und das ist die Liebe Gottes. Wenn man jetzt fragt, ja, wo ist es denn, wie können wir es denn greifen? Das wäre der Vers, dass Gott Liebe ist und dass er aus seiner Liebe hinaus seinen Sohn gesandt hat. Und dieses Kriterium ist so gewaltig, dass es zur Geisterunterscheidung dient. Auch das lest ihr, 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 3. Da schreibt der Apostel Johannes, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist schon jetzt in der Welt. Also die Fleischwerdung Jesu Christi ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und da kann man auch nicht tolerant sein und sagen, naja, nein, das ist ein ganz wichtiges Kriterium zur Geisterunterscheidung. Und dann wird es natürlich spannend, was sagen denn die anderen Religionen so über Jesus? Was sehen sie denn in ihm? Und ich zögere da auch nicht immer wieder im Koran zu sagen, in Sure 458 wird geleugnet, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und dann habe ich keine Schnittmenge mehr. Wenn wir Karfreitag als den höchsten Feiertag erklären, mit Ostern der Auferstehung, wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde, konnte er nicht am Ostermontag Sonntag auferstehen. Und deswegen kann ich da auch nicht abweichen und kann einfach nicht sagen, ja, so ein bisschen und so weiter. Nein, das stimmt nicht. Das ist das ganz, ganz Wesentliche. Wenn ich die Sohnschaft Gottes in Jesus nicht bezeugen kann, nicht bekennen kann, dann habe ich ein Problem mit der Geisterunterscheidung und das ist ein Kriterium, wo uns die Schrift warnt. Auch der Liebesbeweis, dann hat Gott eben seinen Sohn nicht gesandt. Und ihr wisst ja, was ich dann mache, dann mache ich Gott zum Lügner. Das könnt ihr nicht von mir erwarten. Das geht nicht. Also dann muss ich ganz klar und sauber arbeiten. Dass der Sohn Gottes in Raum und Zeit gekommen ist, ist eigentlich unbestreitbar. In der Inspiration der Schrift nennt auch hier uns der Theophilus oder der Schreiber des Lukas-Evangeliums ganz genau den Punkt, das lesen wir immer wieder. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, als Kyrenäus Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe und ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause des Geschlechts Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, legte ihn in der Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in die Herberge. Das sind die ganz bekannten Verse, die wir Weihnachten immer wieder hören, aber die uns auch den Ort zeigen, dass uns einfach deutlich wird, er ist nicht irgendwo geboren, sondern in der Stadt Davids, in Bethlehem. Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also das hatte ich auch schon letzte Woche gesagt, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das wird uns nächste Woche beschäftigen, wenn wir darüber nachdenken, was nicht nach der Geburt vollzogen hat. Jesus war unter dem Gesetz, damit er das auch erfüllen konnte. Also das Zeitfenster, von dem ich jetzt spreche, die Volkszählung, hat Jahre gedauert. Und Maria war nicht im ersten Monat schwanger, auch nicht im fünften, sondern sie war wirklich am Ende ihrer Schwangerschaft angekommen. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, das hatte ich an anderen Punkten schon gesagt, dass diese Zeit der Geburt Jesu um das Laubhüttenfest gewesen sein kann. Die Schrift sagt es nicht. Die Schrift sagt nur, dass Hirten auf dem Felde waren. Das muss irgendwie was mit der Ernte zu tun gehabt haben. Und es macht auch Sinn, weil das Laubhüttenfest war ja auch ein Wallfahrtsfest. Aber nicht nur bei der Geburt Jesu bestimmt Gott das Zeitfenster. Das war auch das richtige Zeitfenster, dass die griechische Sprache überall gesprochen wurde. Dass die Verbreitung des Evangeliums stattfinden konnte. Auch das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ich mache jetzt mal einen Sprung, den ich eigentlich nicht machen sollte, auch zur Kreuzigung. Ja, auch die Kreuzigung war genau der richtige Zeitpunkt. Warum? Weil die Römer Besatzer waren. Und die Römer konnten Jesus ans Kreuz nageln. Wenn die Juden Jesus jetzt getötet hätten oder wollten, hätten sie ihn steinigen müssen. Und wenn Jesus gesteinigt worden wäre, dann wäre er als falscher Prophet nach dem Gesetz enttarnt worden. Das ist so gewaltig. Also da kriege ich auch innerlich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich darüber denke, über das Timing Gottes, der genau weiß, was los ist und der auch die einzelnen Herrscher dieser Welt so bewegen kann, dass wir einfach nur staunen können. Schauen wir uns einige prophetische Hinweise im Alten Testament an. Der Hebräerbrief sagt uns und der Hebräer-Schreiber sagt in Hebräer 1, 1 und 2, nachdem Gott vor Zeiten auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Der Sohn Jesu wiederum beruft sich auf die Propheten, indem er die Schrift auslegt. Ich sehe das ganz wichtig, die Emmaus-Jünger kommen bei mir fast jeden Abend vor, ne? Ich liebe sie. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden in seine Herrlichkeit und eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt wurde. Sagte das schon mal, da wäre ich gerne bei gewesen. Hätte ich gerne zugehört. Gerne zugehört. Das habt ihr jetzt in euren Notizen auf Seite 2. Lukas 24, 44, 47. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Moses, in den Propheten und in den Psalmen. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Ja? Wie gesagt, was Jesus genau sagt, wissen wir nicht. Aber im Lichte des Neuen Testamentes können wir langsam anfangen zu forschen. Und da heißt es schon gleich nach dem Sündenfall 1. Mose 3,15: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir in die Ferse stechen und sollst in den Kopf zertreten. Das ist natürlich wirklich, das gebe ich zu, auch erst theologische Kunst, das da reinzulesen und zu erkennen, dass das da steht. Deutlicher wird es selbstverständlich, und das habe ich in Jesaja 7,14. Da heißt es: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, und den wird sie nennen Immanuel. So, wenn ich gerade was Negatives zum Koran gesagt habe, muss ich jetzt nichts Positives sagen, aber erwähnen, dass die Jungfrauengeburt im Koran erwähnt wird in Sure 19. Das müssen wir jetzt nicht nachlesen, aber da steht da wirklich drin. Für einen Moslem ist das kein Problem. Wenn Gott spricht, dann ist es da. So ist es für ihn gar kein Problem. Also was bei uns lange diskutiert wird, auch mit den Juden, ist immer ganz spannend. Die hebräische Bibel gebraucht an dieser Stelle das Wort Alma. Und das muss nicht zwangsläufig eine Jungfrau bedeuten. Das Wort bedeutet ein junges Mädchen, die aus ihrer Pubertät rauskommt, also eine junge Frau, die also quasi die Geschlechtsreife hat und die quasi vor einer Geburt stehen kann. Interessanterweise haben wir die griechische Übersetzung, die Septuaginta, und die gebraucht in der Übersetzung das Wort für Jungfrau, und genau dasselbe Wort finden wir dann in Matthäus 23. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und zwar ist es so, dass das Matthäusevangelium die Stelle aus Jesaja übernimmt. Also quasi Matthäus zitiert Jesaja. Da heißt es in Matthäus 1, 22, 23: Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Denn er spricht, Jesaja 7, 14: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, so werden den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Wenn ihr mal eine Bibel habt, die steht zwar im Regal, da benutzt ihr aber nicht mehr so regelmäßig, dann nimmt mal einen Stift und unterschreibt immer das, wo es steht, damit erfüllt wurde. Und wenn ihr das mal macht, dann werdet ihr sehen, wie oft das da steht. Immer wieder. Ja? Oder wenn ihr nach diese Bibel dann, diese ältere Bibel, weitergeht, geht mal durch die Apostelgeschichte. Also das Wort Apostelgeschichte ist völlig falsch, völlig falsch. Da müsste stehen die Taten des Heiligen Geistes. Wenn ihr einmal die Apostelgeschichte nehmt, dann unterstreicht immer was, wenn das Wort Heiliger Geist vorkommt. Unterstreicht es immer wieder. Und dann werdet ihr sehen, dass die ganze Erweckung, die da geschehen ist, Taten des Heiligen Geistes sind. Also, die Erfüllung dieser Prophetie ist Gegenstand jeder schriftgemäßen biblischen Verkündigung zu Weihnachten. Das gehört dazu. Das war nicht Zufall. Auch Matthäus 1, die Geburt Jesu geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef anvertraut war, fand es sich, dass er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und Jesus selbst gibt mit 12 Jahren dem juristischen Vater auch da die Antwort in Lukas 2. Da, ihr kennt die Geschichte, Jesus war auf einmal gar nicht mehr bei ihnen. Sie dachten, er sei mit den Verwandten vorgezogen. Und seine Mutter sprach zu ihnen: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater, meint Josef, und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Er aber sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ne? Das ist aber so ein typischer Beweis, wo Jesus einfach von seinem Vater spricht. Da war er 12, genau. Und er wusste aber schon, dass es da weitergeht bei ihm. Also, der himmlische Vater und der juristische Vater, da haben wir auch schon oft drüber nachgedacht in den vergangenen Arbeiten, müssen wir jetzt hier auch nicht ausbauen. Wichtig ist aber die Verheißung, dass einerseits Jesus durch Josef ein Nachfolger davidischer Linie wurde. Damit war er über Josef in die Linie Davids gekommen. Das lesen wir in dem Geschlechtsregister, das habt ihr auch, da steht in euren Notizen. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Im Lukas-Evangelium, wo uns Jesus als der Heiland der Welt vorgestellt wird, endet das Geschlechtsregister über Adam bei Gott selbst. Auch das habe ich euch mitgegeben, das ist auf Seite 2 noch. Lukas 3, 38, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Und wenn wir das jetzt, können wir das auch rückwärts lesen. Ne? Gott, Adam, Seth und so weiter. Das heißt also, da hört es bei Gott auf. Und so finden wir einerseits die davidische Linie in der Geschichte Jesu durch Josef und auf der anderen Seite durch Maria die levitische Linie, weil natürlich die Verwandten Zacharias und Elisabeth kommen ja aus dieser Linie. Also muss Maria auch damit zu tun gehabt haben. Wir haben letzte Woche die Präexistenz Jesus Christus bedacht. Wir haben bislang die Geburt Jesus bedacht. Ich möchte jetzt auf die Notwendigkeit der Geburt Jesus zu sprechen kommen. Wäre Jesus nicht übernatürlich geboren, hätte er über Josef und Maria die Erbsünde in der menschlichen Natur mitgetragen. Dann wäre Jesus theoretisch zwar immer noch schuldlos gekreuzigt worden, dann wäre aber der stellvertretende Tod für uns unwirksam. Wäre Jesus einerseits nur göttlicher Natur, hätte er am Kreuz gar nicht sterben können. Gott kann nicht sterben. Wäre Jesus sündloses Leben nicht die Erfüllung des Gesetzes gewesen, wäre Jesus nur göttlicher Natur, so bliebe quasi die Menschheit verloren und der Missionsbefehl Wirkung. Dann wäre entweder er nur Gott oder nur Mensch. Aber diese Verschmelzung. Und deswegen müssen wir Jesus, Gott, über die Tatsache der Jungfrauengeburt Jesus einfach nur preisen. Das ist der einzige Grund, wo wir ihn anbeten können, dass er das so hingestellt hat für uns. Dass er die Lösung gefunden hat, die wir nicht finden können. Ich hatte ja bereits im Beginn des Hebräerbriefs zitiert, die Propheten haben geweissagt. Und das Alte Testament ist voll dieser Weisung. Und die müssen sich jetzt auch wahrheitsgemäß erfüllen, sonst wären es ja keine Weisungen. Also wenn eine Weissagung nicht stimmt, dann ist es ja gelogen. Ja, ganz einfach. 2. Korinther 1,20, das habt ihr wieder. Auf alle Gottes Verheißungen in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lob. Auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lob. Gott erfüllt seine Verheißungen. Manchmal scheint es für uns so, als wenn es länger dauert. Aber er erfüllt seine Verheißung zu seiner Zeit. Psalm 33,4 habe ich euch abgedruckt. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Römer 15, 8, 9, denn ich, also der Apostel Paulus, sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Das ist Inhalt der Schrift. Und wenn es da steht, dann ist es geschrieben. Und das ist auch so ein Wortspiel. Es steht geschrieben, es wurde erfüllt. Also das ist Zentrum der Wahrheit. Das ist nicht so, ich kann euch aus dem Schulbereich sagen, da kriegen wir manchmal vom Schulbuchverlag neue Mathebücher oder neue NW-Bücher und die enthält Fehler. Einfach falsch. Oder die Lehrer bekommen Lösungsbücher zu den Aufgaben und die sind falsch. Das finden wir in der Schrift. Und auch bei all den Übersetzungen, die wir haben eine so zuverlässige Quelle in der Schrift, bei allen Sprachen, dass wir da einfach nur staunen. Also ein Teil der Verheißung hat sich erfüllt, ein Teil der Verheißung ist sich dabei zu erfüllen und ein Teil der Verheißung wird sich erfüllen. Das müssen wir halt gucken, in was für einem Zeitalter wir stehen. Als ich ein junger Mann war, das ist jetzt schon länger her, da konnte ich nicht glauben, dass Himmel und Erde vergehen. Und ich brauche jetzt fast den Fernseher nicht einschalten an einem Tag, wo sie mir das nicht zeigen. Das ist also schon wirklich, an einem Punkt sind wir gekommen, hier ist natürlich auch vielleicht eine gewisse Historie, ich kann das nicht beurteilen, aber die Tatsache ist, dass auch diese Verheißung sich erfüllt. Hier kommen wir zur Seite 3 der Gemeindenotiz. Römer 15, und wiederum heißt es, und hier haben wir jetzt ein Zitat auf 5. Mose, freut euch, ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen und zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so eingebettet hier in Römer. Ne? Also Paulus natürlich als Schriftgelehrter, der weiß, was im Alten Testament steht und der schnürt uns das jetzt auf wie eine Perlenkette und zeigt uns, ne? 5. Mose, Psalm 117, Jesaja, und der bringt das alles zusammen, damit wir Heiden das ein Stück weit auch verstehen können. Die Propheten haben also geweissagt, was sie selber nicht unbedingt immer verstanden haben. Aber das macht die Wahrheit eines Propheten auch. Dass er nicht sagen kann, das verstehe ich ja gar nicht. Sondern dass er gehorsam ist, der Herr hat gesagt, und ich spreche jetzt im Auftrag des Herrn, was der Herr gesagt hat. Und er macht sich quasi dadurch zu einem Knecht, zu einem Diener und Sprachrohr Gott. Und das ist zum Beispiel Jesaja so gewesen. Der sieht das jetzt in Jesaja 9, das habt ihr auch in den Gemeindennotizen, auf Seite 3 sollte das sein. Denn es uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Jetzt müssen wir auf dem Datum gucken, wann sagt er das? Da war noch nichts. Da sieht er es aber schon. Das ist so gewaltig, das ist unglaublich. Dass ein Jesaja das sehen darf, was er nicht unbedingt versteht. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, er heißt Wunderrat, Gott, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis zur Ewigkeit. Solches wir tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Wenn ihr sowas in der Schrift lest, das ist sowas wie eine Schwurform. Und es da heißt, solches wird tun, ohne Punkt und Komma. Das trifft ein. Das ist wie eine Schwurformel, das wird geschehen. Da kann man einfach nur Amen zu sagen. Menschen können an der Schöpfung und der Existenz erkennen, dass es einen Schöpfergott gibt. Das lesen wir in Römer 1, 20, da heißt es, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen an seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine entschuldigen. Also das heißt, die Menschen können an der Schöpfung erkennen, da gibt es jemand, der ist allmächtig. Und das tun auch die Animisten, die Naturvölker, die erkennen das und haben dann ihre eigene Religion. Aber das erkennen sie. Sie wissen nicht genau wie und wo und was, deswegen müssen wir ihnen das sagen, weil es auch uns gesagt wurde, wir haben es ja auch nicht erkannt, aber das wissen sie. Aber Gottes Wesen, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe, Gottes Gnade, das können sie da noch nicht sehen. Und das konnte erst durch Jesus Christus offenbart werden. Und der offenbart uns jetzt eben Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit, was wir gerade bei Zacharja gesagt haben, dass er uns ein Helfer ist, was uns das Neue Testament sagt, dass er ein treuer Priester ist. Das kann man an der Schöpfung zwangsläufig nicht erkennen. So, das heißt also, der erste Punkt hier ist für mich, Jesus Christus kam, um den Vater zu offenbaren. Und da heißt es in Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist, in dem des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Also die Schöpfung war da, das war schon gewaltig und ist auch gewaltig, wenn man irgendwo hinfährt, das ist unglaublich schön. Auch die Dinge, die wir nicht sehen, zum Beispiel im Erdbereich, unter Wasser, viele Dinge sind uns einfach verborgen, das ist unglaublich. Ich bin immer fasziniert selber von fleischfressenden Pflanzen. Ich habe zwar zu Hause keine, aber ich finde das immer spannend, wenn ich darüber was höre oder lese, wie das funktioniert. Ne? Da gibt es unterschiedliche. Da gibt es auch Pflanzen, wenn man die berührt, die schließen nicht sofort. Sondern beim zweiten, dritten berühren erst. Und da gibt es Pflanzen, die schließen sich und öffnen sich nach 3 Tagen, weil da nichts drin ist. Also es ist unglaublich. Es ist also Faszination. So. Also, das ist alles noch ein Geheimnis. Jetzt geht's los. Johannes 14, 8 bis 11, habt ihr auch. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich vom Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke. Also Jesus offenbart den Vater. Und wer ihn sieht, der sieht ihn. Wir haben das oft schon so bei Kindern, dass man denkt, Mensch, kommt da jetzt der Vater oder der Sohn, ne, die sich sehr ähnlich sind. Jesus zeigt das Wesen Gottes. Aber das ist nicht nur alles. Er kommt auch, um die Sünde aufzunehmen. Das ist also die Sünde, die Zielverfehlung in unserem Leben. Das ist quasi der Hauptzweck, weswegen er kommt. Hebräer 9, 26b, das könnt ihr mitlesen. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzunehmen. Teil seiner Sendung. Teil der Liebe Gottes. Er sendet Jesus, damit Sünde aufgehoben werden kann. 1. Johannes 3, 5 könnt ihr weiterlesen. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Und das ist ja jetzt dieses, was ich gerade sagte, wäre er nur Gott, wäre er nur Mensch. Aber er war Mensch und Gott. Und deswegen auch das Fürchterliche, was wir in Römer sehen. Der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6, 23a. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unser. Habt ihr das nicht? Oh. Okay, dann solltet ihr das haben. Aber gut, dann muss ich da nochmal, da habe ich gedacht, okay, dann lese ich euch noch etwas, was ihr nicht habt. Hebräer 2, 14, 15. Ach, das habt ihr. Interessant. Ich muss mal mit Herrn Katz dann mal sprechen, was da los ist. Weil nun die Kinder vom Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich der Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein muss. Er hat das Fleisch und Blut angenommen, damit er dem Tod die Macht nehmen kann. Und eine Kernaussage und Schlüsselvers von Markus 10, 14, also wenn ihr mal einen Bibelvers auswendig lernen wollt und wisst nicht, was für einen, nehmt er Markus 10, 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, damit er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Der ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Der hat uns ein Vorbild gegeben. Jesus Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. In Hebräer 2,14 haben wir ja gerade gelesen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, der Gewalt, den Tod hätte, nämlich dem Teufel die Macht genommen mit dem Tod. Auf Seite 4 der Gemeindenotizen sollte jetzt 1. Johannes 3, 7, 8 stehen. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist sein Auftrag. Also wenn ihr jetzt, was weiß ich, Probleme habt mit der Heizung, und da kommt dann der Klempner oder der Monteur, der erscheint, um die Heizung zu reparieren. Das ist sein Auftrag. Wenn er sagt, ich möchte bei Ihnen, was weiß ich, das Bad neu streichen, sagen Sie, no, wir haben Sie bestellt, damit Sie das tun. Das ist der Auftrag. Und der Auftrag, weswegen Gott Jesus gesandt hat, war, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und diese Tatsache stellt uns in eine Verantwortung, dass wir auch selber dafür verantwortlich werden. Jesus ist nicht nur gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, sondern auch wir haben eine Verantwortung, dass wir nicht immer nur die schmutzige Wäsche weiterreichen, sondern auch bei uns arbeiten. In Römer 13, 12 lesen wir, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist herbeigekommen, so lass uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Durch Jesus haben wir eine Möglichkeit, gegen die Sünde zu kämpfen. Ohne ihn sinnlos geht. Aber durch ihn können wir an seine Energiequellen durch den Heiligen Geist uns anknüpfen. Wir dürfen also auch an dem Sieg Jesu ein Stück weit jetzt schon teilen. Und ich kenne euch nicht alle so lang, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, hier ist das Mikrofon, sagt mal was, dass ihr aus eurem Leben Zeugnis geben könnt, wo ihr als Christ gereift seid, gewachsen seid und Dinge, die euch früher gehalten haben oder getrieben haben, sagen können, das spielt jetzt in meinem Leben keine Rolle. Das war mir mal wichtig, aber zwischenzeitlich sehe ich das aus einer anderen Perspektive. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihr da Treue und Zeugnis geben könnt. Jesus kam aber auch, um der hohe Priester zu werden. Er kam quasi, um menschliche Erfahrung zu sammeln. Auch das solltet ihr finden, Hebräer 4. Wir haben nicht einen hohen Priester, der könnte nicht leiden in unserer Schwachheit. Wisst ihr noch, wo wir über die Opfer gesprochen haben, wo der hohe Priester für sich selber erstmal Buße tun musste? Aber Jesus geht hier viel tiefer. Er hat es verstanden von sich aus. Das heißt hier, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Und es ist zu wenig, wenn wir nur auf Matthäus 4 und Lukas 4 hinweisen in der Versuchungsgeschichte, dass Jesus da versucht wurde. Jesus wurde auch von Petrus versucht. Jesus wurde oft in seinem Leben versucht, so ganz nebenbei. Er sagt ja auch zu Petrus, dass er von ihm fahren wird. Das ist also eine Versuchung gewesen, dass er nicht sterben soll. Und Jesus hat viele Versuchungen in seinem Leben erlitten. auch durch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil er ohne Sünde war, darum lasst uns hinzutreten mit der Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn uns Hilfe nötig ist. Nur Menschen können Menschen verstehen und vertreten. Das ist jetzt Hebräer 5,1. Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für den Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer bringe für die Sünde. Die hohen Priester an sich, die im Alten Testament tätig waren, die haben schon verstanden, wie schwach der Mensch ist. Aber so ganz tief rein konnten sie nicht. Und es ist auch manchmal so, dass ich das im Alltag erfahren kann, gerade wenn man älter wird, dass man sagt, ach Mensch, warum erkennst du das? Wo man sich so als Älterer, so erwachsen fühlt und sagt, und dann blättert man zurück und sagt, eieiei, das habe ich doch früher auch. Ich war doch auch gar nicht. Da braucht man wieder die Geduld, dass man sieht, woher man kommt. Bescheidenheit kommt von Bescheidenheit. Hebräer 2, 17, 18 habt ihr. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er helfen, denen helfen, die versucht werden. Er weiß das. Und wenn er jetzt auch kein Auto gefahren ist und kennt das so nicht mit Geschwindigkeitsbegrenzung, aber er kennt diese Symptome, den Reiz. Und er kennt die Art der Versuchung, mal rauszuhauen, mal zu zeigen, was man drauf hat, wie viel PS unter der Haube sind und so weiter. Er kennt das. Er hat es verstanden, die Prinzipien. Aber das ist auch nicht alles. Jesus ist gekommen, um uns ein Vorbild zu werden. In Matthäus 11, 29, das sollte bei euch stehen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Sagt er dann zu uns, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 1. Johannes 2,6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. 1. Petrus 2,21, 22 habt ihr wieder. Denn dazu, nicht? Noch, okay. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, denn der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug hat. Wer schreibt das? Ausgerechnet Apostel Petrus. Hat euch ein Vorbild hinterlassen. Und Petrus war gerade dabei, in seinem Leben dieses Vorbild zu zerstören. Abgehauen. Konnte sich gar nicht mehr erinnern, dass er 3 Jahre mit ihm zusammen war. Der sagt jetzt hier, nachdem er Buße getan hat, der hat uns ein Vorbild. Wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Ich glaube, diese Geschichte schon mal erzählt, die bewegt mich, weil es ein Mitmissionar erzählt hat, der kam aus Kanada. Er hat das nicht so wörtlich gesagt, aber ich habe verstanden, was er gesagt hat. Da war ein Vater, der war Alkoholiker. Und ich vermute, das war sein Vater. Er hat es nicht gesagt. Und er ist abends immer ins Wirtshaus gegangen. Und hat das wenige Geld, was die Familie hatte, da ausgegeben. Und da lag hoch Schnee. Und der Vater zog abends wieder los. Und irgendwie denkt an einem Abend der Vater, da ist doch was nicht in Ordnung und dreht sich um und sieht seinen Sohn. Na, was machst du denn hier? Und er sagt, ich folge deinem Fuß. Das hat so eingeschlagen bei dem Mann, dass er das Wirtshaus nie wieder besucht. Ich folge deinen Fußspuren, Eltern, Opa, Oma unter uns. Lass uns drüber denken, was das heißt, den Fußspuren zu folgen, den Fußspuren Jesu zu folgen. Wir haben wenig Autorität, wenn wir sagen oder sagen lassen müssen, ja, jetzt von dir, du hast mir das beigebracht. Müssen wir ganz sauber arbeiten, was das heißt, 1. Petrus 2. Aber Jesus hat noch einen Grund, weswegen er gekommen ist. Und zwar, um das Gericht vollziehen zu können. Alle Geschöpfe kommen an dem Schöpfer nicht vorbei. Alle müssen wir später unsere Knie vor ihm beugen. Entweder er begegnet uns dabei als der Herr und Erlöser, oder aber er begegnet uns als der gerechte Richter unseres Lebens. Und das haben wir Johannes 5, 22, 27. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt nicht den Vater, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Ganz deutlich. Und dann werden wir auch keine Entschuldigung. Wir nicht und die anderen Menschen auch nicht, wenn wir gehorsam waren und sind gegangen. Nun wiederhole ich die Frage, die ich am Anfang gesagt hatte. Was wäre das Christentum ohne die Fleischwerdung Jesu Christi? Ich denke, jetzt wird uns einiges dadurch deutlich. Wäre Jesus nicht übernatürlich geboren, wäre er in der Erbsünde über Maria und Josef verbunden. Wäre er theoretisch schuldlos gekreuzigt und all das, was eben damit zu tun hat. Und das ist genau der Punkt, den der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief anschreibt. Den Juden war er ein Ärgernis und den Griechen eine Tochter. Den Juden ein Ärgernis, weil er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und die Griechen verstehen nicht, wie kann sich ein Gott kreuzigen. Geht ja gar nicht. Und das ist das Geheimnis der Schrift. Dass wir quasi einen Jesus haben in göttlicher Natur und doch in einem menschlichen Körper. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt, die zwei Naturen Jesu, müssten wir jetzt weiter theologisch ausloten und behandeln. Die Zeit habe ich jetzt nicht, aber das wäre sicherlich einmal eine spannende Aufgabe. Aber ich denke, wenn wir jetzt in Richtung Weihnachten schauen und gucken, dass wir dann so einen Ansatz haben, dass wir nicht nur das kleine Kind sind, sondern dass wir in dem Kind die Liebe Gottes, dass er quasi sein Kind gesandt hat. Jemand sagte, Gott hatte nur einen Sohn und der war Missionar. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu machen. Er hat gedient. Er hat den Jüngern Beispiele gegeben. Und alleine das, was wir in der Schrift haben, reicht, um zu verstehen und nachzueifern. Und wir wissen das ja aus der Schrift, dass da noch viele andere Dinge geschehen sind, von denen nichts berichtet wird. Wo wir gerne wissen würden, was war da noch und was war noch, da würde nichts Neues hinzukommen. Das wurde uns alles gesagt. Wenn wir damit anfangen, das auszubauen in unserem Leben, Jesus Fußspuren nachzufolgen, dann sind wir ausreichend bestimmt. Das glaube ich alle. Schließe jetzt den Abend nochmal mit Johannes 1, 14 und dann das, was ich gelesen habe, Römer 15, 13. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und schließen möchte ich den Abend mit Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Noch ganz kurz, für nächste Woche plane ich die Ereignisse nach der Geburt Jesu Christi ein wenig auszulegen. Da klammere ich mich an Lukas 2, die Geschichte mit Simeon und Hanna. Das wird auch also kaum so erwähnt, was da alles an Potenzial drinsteckt in dieser Geschichte. Da darf ich euch herzlich einladen. Ich weiß, das habe ich in den letzten Jahren mitbekommen, das ist glaube ich mein 8. Jahr, wo ich hier die Bibelarbeiten halte. Ich habe festgestellt, dass so, wenn die Zahlen an den Adventssonntagen höher werden, dass dann automatisch auch immer weniger kommen. Das verstehe ich, das hat so eine Eigendynamik, dass ich weiß auch, dass heute Abend viele wieder zuhören werden, weil es einfach schlecht ist mit Parkplätzen und so weiter. Das ist alles verstanden worden, aber dann wird auch mit nächster Woche für mich in diesem Jahr hier die Reihe zu Ende.